Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Margarete Zander und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Ich habe eine Sopranistin zu Gast, um die mich viele beneiden werden. Den Silberklang ihrer Stimme bescheinigt man ihr überall. Es ist betörend, ihn zu hören. Es ist immer ein Schimmer, selbst auf den blassen Tönen. Aber diese Bezeichnung kommt von einer Oper, die internationale Presse und das Publikum betört hat. 2007 Mozarts Schauspieldirektor in Salzburg als Mademoiselle Silberklang hat sie alle Blicke auf sich gezogen. Seither verzaubert die Sopranistin aus Feuchtwangen in der Oper und mit dem Lied. Sie wird in diesem Jahr verschiedenen Sommerfestivals Glanz verleihen. Sie wird verführen mit ihren Geschichten, wenn sie mit der NDR Radio Philharmonie einen Abend mit dem vielversprechenden Titel Tausend und eine Nacht gestaltet in Kiel und in Lübeck. Und sie wird auch in ihrem eigenen Festival in Feuchtwangen mit Geschichten die Seele berühren, wie mit der Geschichte von Peer Gynt. Und das klingt dagegen eher nüchtern, ist aber für die Sopranistin nicht minder aufregend. Sie wird ihr Debüt an der New Yorker Met als Susanna in Mozarts Figaro feiern. Herzlich willkommen, Christiane Karg.
Hallo.
Bevor wir einen Titel aus Ihrer aktuellen, vielumschwärmten CD hören, lassen Sie uns nicht in die poetische, sondern in die konkrete Welt des Parfums eintauchen. Denn so heißt Ihre CD Parfum. Tragen Sie täglich Parfum?
Eigentlich ja. Ich liebe Düfte. Und das nicht seit dem Titel der CD, sondern auch hat mir gut gefallen. Ich wähle manchmal Hotels aus nach den Düften. Wenn irgendwas besonders gut mich willkommen riechend heißt, dann will ich da auch gern wieder zurück. Da gibt es zum Beispiel in Madrid ein Hotel, in das ich immer gegangen bin, weil eben so ein schöner Riesenstrauß Lilien am Eingang stand. Und ich mag Düfte. Ich finde, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten und in dieser Beschäftigung mit der CD, mit den Gedichten von Baudelaire, Verlaine, Victor Hugo, ist mir wirklich aufgefallen, dass die Sinne so viel gemeinsam haben und komischerweise viel zu wenig zusammen verwendet werden.
Welcher Duft kommt Ihnen in die Nase, wenn Sie an Ihre Heimat Feuchtwangen denken?
Das ist ganz einfach der Weihnachtsduft von einer Plätzchenbäckerei, denn wir haben eine Konditorei zu Hause und ich glaube, es gibt keine schönere Kindheitserinnerung, als in der Weihnachtszeit die ganzen Plätzchen und Lebkuchen zu verpacken. Ich denke, das ist der Duft für mich, für meine Heimat Feuchtwangen.
Gibt es noch einen Duft, den Sie ganz speziell mit einer Person in Verbindung bringen?
Relativ viele, denn ich merke mir immer, was eine Person für ein Parfum, wenn man es denn auch ein bisschen riechen kann, hat. Und das prägt mich schon sehr. Also das fange ich gleich ein und weiß dann ungefähr auch, was es für ein Parfum aus den Regalen des Parfümerladens ist. Also das kann ich schon einschätzen. Und ich habe auch schon öfters Parfums für Freunde und Bekannte ausgesucht, was ja auch ein sehr heikles Thema ist und habe immer ganz gut gelegen damit.
Kann man denn aus dem Duft, den Sie an dem Tag tragen, auf Ihre Stimmung schließen?
Ja, ich glaube, umso frischer der Duft ist, umso mehr brauche ich die Frische, weil ich müde bin. Das kann man auch mit Farben sagen. Wenn ich doch sehr müde bin, dann versuche ich was Pinkes oder was Orangefarbenes anzuziehen, dass sich die Stimmung ein bisschen hebt und dass ich wieder ein bisschen mehr Energie bekomme.
Und bei Tausend und einer Nacht, wenn Sie diese Programme auf die Bühne bringen, tragen Sie dann auch einen eher schwülen Duft?
Nein, denn auf der Bühne muss man ein bisschen aufpassen mit Düften. Da kommt schon der ein oder andere Kollege mal und sagt, du, das kann ich im Konzert, bitte mach das nicht dran, das ist mir zu stark. Also da muss man doch was sehr Neutrales oder sehr wenig Parfum auch nehmen, denn es kann einfach auch andere Kollegen stören. Wie diese Lilien, die ich so sehr liebe, bitte keinen Sängern schenken, weil man kann oft sehr falsch liegen.
Auf der Bühne gibt es dann ein anderes Parfum und in dieses Parfum tauchen wir jetzt ein mit La Vie Antérieure von Henri de Parc nach einem Text von Charles Baudelaire. Das Meer, darauf des Himmels Abbild ruht, tönt feierlich beim Auf- und Niedersteigen und der Akkorde übermächtiger Reigen strömt in den Abend voller Glut und Blut. Das haben wir förmlich gespürt, Christiane Karg, als sie es gesungen haben, begleitet von den Bamberger Sinfonikern und David Afkam, La Vie Antérieure, komponiert von Henri Duparc nach einem Text von Charles Baudelaire. Wie tauchen Sie ein in das Parfum dieser Poesie?
Ich lese es in verschiedenen Übersetzungen. Also erstmal lese ich das Original auf Französisch, verstehe einiges, verstehe überhaupt nicht alles. Dann lese ich die erste deutsche Übersetzung, verstehe einiges mehr, verstehe auch überhaupt noch nicht alles. Denn bei diesen Gedichten darf man sich gar nicht bemühen, alles zu verstehen. Und es steht zwischen den Zeilen so viel in diesen Gedichten. Und das ist das Wunderbare, wenn ich mich manchmal nicht auf einen durchgängigen Text konzentrieren kann, weil meine Gedanken irgendwie schwirren oder ich so viele Liedfetzen im Kopf habe, dann ist es doch das Gedicht, was mich einfach zur Ruhe bringt, dadurch, dass ich meine Gedanken auch schweifen lassen kann. Und da gehört dazu, dass man seine Fantasie einfach spielen lässt, freien Lauf lässt und so kann man auch eintauchen. Plötzlich tauchen Bilder auf, viel mehr als in einem Roman und es werden immer andere Bilder bei jedem sein und auch zu jeder Tageszeit, zu jeder Lebenszeit und das ist das Tolle am Gedicht und deswegen sind für mich diese Gedichte so, so besonders und neben dem Deutschen, die deutsche Sprache eignet sich sehr gut auch für den Reim und für die Poesie, da ist es doch das Französische, was einfach so wunderbar klingt. Und da habe ich mich jetzt, auch wenn ich nicht fließend spreche, sehr viel damit auseinandergesetzt und habe da eine große Zuneigung dazu entwickelt, zu dieser wunderbaren, man kann schon sagen, Musik. Auch die Gedichte sind Musik.
Man ist betört von diesem Duft dieser CD. Ich bleib mal in diesem Bild. Auch viele Kritiker überschlagen sich darin, die richtigen Worte dafür zu finden. Eigentlich ist das, was sie tun, nicht zu beschreiben. Einer schreibt, man ist am Ende wohlig benebelt von den exquisiten Klängen. Das ist zweifellos ein großes Kompliment an die Aura und an die Verführungskraft ihrer Stimme. Aber ich würde sagen, das reicht nicht. Das klingt so ein bisschen auch wie die Show eines Modedesigners. Es ist nicht das Äußerliche, was sie zum Tragen bringen.
Also ich bemühe mich doch sehr innerlich zu werden und den Gedichten auch nicht mehr aufzusetzen, als sie vertragen. Und das ist bei dieser Musik, die so filigran ist. Also die französische Musik ist so, so besonders, wenn man sie zu sehr angreift, dann verlieren wir sie. Und bei den Gedichten ist es genau das Gleiche. Wenn man versucht, zu überinterpretieren, also wirklich alles viel zu deuten, dann verlieren wir die Schönheit des Gedichts. Und das hat, glaube ich, Baudelaire und Verlaine, das haben die nicht gemeint. Das ist eine Sache, die wir heute versuchen, weil wir alles analysieren wollen, dass wir einfach viel zu viel reingeben. Und in der Musik muss man sich doch auch reinlegen können, nicht alles zu erklären, es einfach genießen. Und das wollte ich mit dieser CD eigentlich zeigen. Und ich muss wirklich selbst da auch dazu sagen, ich habe sehr genossen. Ich habe sehr genossen, das aufzunehmen und mich damit zu beschäftigen. Und es war sehr schwer, diese Masse an wunderbaren Gedichten und an wirklich wunderbarer musikalischer Orchestrierung und Farben, die es da gibt, einfach auszuwählen. Denn es gibt so viel. Ich hätte noch 5-mal so viel geben können und nehmen können. Ich habe auch schon Anmerkungen, also die Zuhörerschaft ist ja auch sehr dabei manchmal. Und da kriegt man dann auch, ja, Parfum 2 habe ich schon Vorschläge. Bitte leiten Sie das an Frau Karg weiter. Also das Publikum beteiligt sich auch sehr dran, neue Sachen zu finden und macht auch Vorschläge, was ich denn als nächstes aufnehmen soll. Das finde ich immer ganz, ja, nicht nur amüsant, aber ich finde es also toll, dass es auch Leute gibt, die es wirklich das gerne hören und da auch ganz aktiv dabei sind.
Wie haben Sie ausgewählt? Ich kann mir vorstellen, Sie haben ausgewählt bei den Sachen, die Ihnen im Kopf geblieben sind, von denen Sie vielleicht geträumt haben.
Ich habe ausgewählt, also dass ich so ein paar Sachen, die ich schon gesungen habe, wie zum Beispiel die Scheherazade von Ravel oder einige Duparc-Lieder, nicht drei habe ich ausgewählt. Eins habe ich nur gesungen. Das habe ich gedacht, das würde gut passen in dieses Sujet. Und dann habe ich geforscht und gesucht für mich, was es denn noch für Gedichte gibt, die gut passen würden und die ich gerne in diesem Reigen dabei hätte. Und da habe ich zum Beispiel über die Gedichte von Verlaine und Victor Hugo habe ich diese Britten-Lieder gefunden. 4 Britten-Lieder, 4 Mélodies Françaises. die ein paar Mal aufgenommen wurden, zum Beispiel von Felicity Lott, die ich sehr schätze, weil sie auch dieses Randrepertoire immer wieder gesucht hat. Und ich möchte nicht stehen bleiben und nicht einfach wiedergeben, was andere vor mir 20 Mal aufgenommen haben, sondern ich möchte auch wirklich aktiv an der Suche beteiligt sein und selber suchen, aber auch den Zuhörern immer wieder was Neues bieten zu können.
Tausend und eine Nacht heißt das Programm, das Sie mit der NDR Radio Philharmonie in Kiel und Lübeck im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals aufführen werden. Die Scheherazade von Maurice Ravel, eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Ist das so ein Buch, was bei Ihnen auf dem Nachttisch liegt?
Im Moment liegt gar nichts auf dem Nachttisch, weil ich so wenig zu Hause bin. Und ich schaffe es wirklich nicht einmal, ein Buch im Moment zu lesen. Es ist nur Sekundärliteratur und nur, ja, vielleicht ein Gedichtband, den ich unbedingt lesen muss, weil ich wieder einen neuen Liederabend zusammenstellen muss. Aber der Sommer naht und vielleicht kommt auch wieder Tausend und eine Nacht auf den Schreibtisch oder besser gesagt in den Koffer.
Ja, vielleicht könnte es das Buch von Claudia Ott sein, Tausend und eine Nacht, das glückliche Ende mit den 125 Geschichten zu Nächten, die lange nicht veröffentlicht worden sind. Sie hat eine wunderbare Übersetzung geboten. Interessiert Sie das? Lesen Sie das?
Das lese ich auf jeden Fall.
Na, dann schenke ich Ihnen dieses Buch, was ich hier besorgt habe. Schauen Sie sich den Titel an. Ist doch träumerisch, oder?
Das glückliche Ende. Dankeschön. Das wird meine Sommerlektüre. Nicht ganz leicht, aber ich habe Zeit. Hoffentlich.
Können Sie sich erinnern, wann Sie Tausend und eine Nacht das erste Mal gelesen haben?
Ach, das ist ganz lange her. Und dann habe ich sicher auch nicht das ganze Buch und die ganze Übersetzung gelesen. Einfach immer so Teile draus. Und ich habe ja auch diesen Tausend und eine Nacht, also ich habe da einen ganzen Liederabend auch gesponnen zu diesem Thema, immer ein bisschen in anderen Konstellationen. Und den habe ich auch schon mal beim Schleswig-Holstein-Festival vor vielen Jahren aufführen dürfen. Damals in Travemünde, glaube ich, im Casino. Und das war einer meiner ersten Liederabende. Und da denke ich wirklich sehr gern dran zurück. Ich habe damals einen Preis bekommen von der Hameln-Stiftung, einen Nachwuchspreis. Und das ist also schon viele Jahre her. Und da habe ich auch von Queclat zum Beispiel, den man fast nicht kennt, da ist komischerweise auch auf der neuen CD Parfum ein Stück von Queclat drauf. Da gibt es auch eine wunderbare Scheherazade, die auch noch auf der Liste steht, die ich irgendwann mal aufnehmen möchte. Da gibt es also auch eine To-Do-Liste, die ich noch irgendwie in meiner aktiven Zeit als Sängerin alles abarbeiten möchte, was mir einfach wichtig erscheint und was unterbelichtet ist. Und da gehört also diese Scheherazade, da ist auch noch sehr viel zu entdecken.
Ausgesucht für Klassik à la carte haben wir La Flûte Enchantée aus Scheherazade von Maurice Ravel. Darin heißt es, im Schatten ist's kühl und mein Herr schläft. Auf dem Haupt eine spitze Kappe aus Seide, die lange gelbe Nase im weißen Bart. La Flûte Enchantée aus Scheherazade von Maurice Ravel. Sie hörten Christiane Karg und die Bamberger Sinfoniker unter der Leitung von David Afkam. Die CD, auf der man diesen Titel findet, heißt Parfum. Und damit Sie nicht gleich in den Alltag aufwachen müssen, sozusagen, lese ich Ihnen diesen Text noch einmal auf Deutsch vor, aus der Zauberflöte. Da heißt es, aber ich bin noch wach und ich höre draußen eine Flötenmelodie, die abwechselnd Trauer und Freude verströmt. Eine Weise schmachtend und dann wieder tänzelnd, gespielt von meinem Liebsten. Und wenn ich ans Fensterkreuz trete, fliegt jeder Ton, so scheint's mir, von der Flöte auf meine Wange, wie ein geheimnisvoller Kuss. Wunderbare Poesie. Christiane Karg heute bei uns in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie haben Ihr eigenes Festival in Feuchtwangen. Das ist ja doch ein Riesenkompliment an Ihre Heimat.
Die haben mir das ermöglicht. Also Feuchtwangen, die Stadt hat mich gefragt, ob ich da gerne künstlerische Leitung übernehmen würde für das Festival, das wir genannt haben, Kunstklang. Ich wollte gern einen Titel haben, der was mit Musik zu tun hat, aber eher mit Klängen im weiteren Sinne. Also wir haben zum Teil Ausstellungen zu den Konzerten dazu, wir haben Lesungen dazu, wir haben im nächsten Jahr das erste Mal Tanz dazu. Wir gehen jetzt in die vierte Spielzeit und ich bin ganz stolz, dass die Heimat das wirklich so annimmt und doch immer mehr Leute kommen und neugierig drauf sind und wir uns doch absetzen von den normalen Konzerten, die so geboten werden. Also es ist eine Konzertreihe, es ist kein richtiges Festival. Es sind vier Konzerte übers Jahr verteilt, denn ich wollte das kulturelle Leben im Süden und in der Provinz ein bisschen stärken übers Jahr und nicht an einem Wochenende, wo nur begrenzt Leute kommen können. Ich wollte wirklich, dass die Leute zu 3 oder 4 Konzerten wirklich Zeit haben im Jahr. Es gibt einen Spielplan und es gibt ein Programmheft, das jetzt für die Spielzeit, für nächste Spielzeit ab September veröffentlicht wurde. Also man kann das wirklich in aller Ruhe planen und das wird sehr, sehr gut angenommen. Jetzt kommen auch viele Leute von außerhalb, aber es ist eigentlich gedacht, dass man doch ein bisschen hohes, wirklich sehr hohes internationales Niveau da in meine kleine Heimatstadt bringt.
Ich denke, man kann sowas eigentlich nur annehmen, wenn man sich sehr wohl fühlt in seiner Heimat. Was bedeutet Ihnen Feuchtwangen? Wie sind Sie da aufgewachsen als Kind?
Sehr behütet und in einer wunderbaren Familie. Und meine Familie ist dort weiterhin. Also wir sind so ein bisschen das Zentrum der Kleinstadt. Wir haben ein Kaffeehaus und das steht also auch in der Mitte. Und das ist in einem alten Kreuzgang. Das heißt Kaffee am Kreuzgang. Also kann ich gleich auch noch Werbung machen für die wunderbaren Köstlichkeiten meiner Schwester Michaela. Beide Schwestern sind jetzt zu Hause. Schwester Eva ist auch noch zu Hause und die leiten jetzt diesen Familienbetrieb gemeinsam. Und das ist für mich eine große Genugtuung und eine wunderbare Sache zu wissen, dass die Tradition da weitergeht. Und ich bin ein bisschen das schwarze Schaf und habe mich da ausgeklinkt. Aber in meinem Kopf weiß ich ganz tief, dass da ein Ort sein könnte, wenn irgendwas schief geht bei mir oder wenn ich sehr unglücklich bin, dann kann ich da wieder zurück und dann ist alles in Ordnung. Deswegen ist mir das doch sehr wichtig. Und natürlich mit dieser Konzertreihe Kunstklang bin ich auch ein bisschen mehr mit der Heimat verbunden und zieht es mich doch ein bisschen öfter in den Süden nach Hause.
Sie sind sehr viel unterwegs. Ich möchte jetzt weniger über dieses Unterwegssein, über die anstrengenden Reisen sprechen. Ich möchte eigentlich gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie das ist mit ständig wechselnden Orchestern, Partnern am Klavier, Kammermusikgruppen aufzutreten. Erleben Sie das als eine große Bereicherung oder ist das auch sehr irritierend, wenn Sie dann einmal die Bamberger Sinfoniker haben, einmal die NDR Radiophilharmonie? Wie stellen Sie sich um?
Eigentlich geht das immer ganz automatisch. In dem Moment, wo ein Ensemble erklingt, wo ein Pianist spielt, da muss man alles andere weglassen. Ja, was man sich so zurechtgelegt hat, für einen Moment vergessen und sich ganz neu auf den Partner, ob das jetzt ein Orchester ist oder ein Musiker oder ein kleines Ensemble, muss man sich neu drauf einlassen, auf andere Sängerkollegen auch. Für mich ist das eine große Bereicherung. Nicht für jeden und das muss man auch entscheiden. Also es bestünde ja auch die Möglichkeit, dass ich weiterhin im Ensemble sein könnte, in einem Opernensemble zum Beispiel, wo ich immer mit einer Gruppe musiziere, was wirklich auch sehr schön sein kann. Es ist wunderbar, wenn man ins gewohnte Haus kommt. Jedes Opernhaus hat auch so seinen Duft und seine Aura. Wenn man da in einen Ort kommt, wo man schon alles kennt, also wo man die Leute kennt und das dann auch verbinden kann, wo man seine Garderobe hat, wo man seinen Schrank hat. Das kann sehr schön sein, aber ich habe mich doch dafür entschieden, weil ich neugierig bin und weil ich merke, dass dieses an einem Ort sein mich schneller müde werden lässt, komischerweise. Also ich werde dann ein bisschen nachlässig und das möchte ich nicht. Also ich möchte wirklich immer frisch dranbleiben und dafür brauche ich die Veränderung und dafür darf ich auch nicht unbedingt in der Stadt, wo ich wohne, auftreten, was manchmal sehr schön sein kann, aber nicht immer, weil dann kommt man in so einen Rhythmus, dass man noch putzen muss und noch Einkäufe erledigen, Freunde treffen, dann ist man so abgelenkt. Und wenn ich irgendwo Fremdes bin, in der Fremde, dann hat man doch weniger Verpflichtungen, man ist freier und hat den Fokus mehr auf seinem künstlerischen Engagement, sage ich jetzt mal. Und das tut mir sehr gut.
Sie werden jetzt die NDR Radiophilharmonie wieder treffen zu Programm 1001 Nacht am 25. August im Kieler Schloss und am 26. August in Lübeck in der Musik- und Kongresshalle. Wer hat dieses Programm ausgearbeitet, 1001 Nacht?
Also es ist immer eine Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Betriebsbüro oder der Dramaturgie des Festivals und natürlich meinen Wünschen. Also da wird dann gefragt, wir hätten dich gerne, wir haben gehört, du hast da was von Ravel, denn Ravel ist ja der Schwerpunkt dieses Jahr. Und dann habe ich das einfach angeboten und dann ist ja es auch nicht das einzige Programm, das ich hier beim Schleswig-Holstein Musikfestival mache. Also ich konnte schon meine Wünsche äußern und dann ist man da im Dialog und findet ein geeignetes Programm.
Was wünschen Sie sich von so einem Programm? Erzählen Sie an dem Abend eine dramatische Geschichte, ein Märchen?
Ich sehe mich sehr als Märchenerzählerin und versuche auch da zu jedem Komponisten, zu jeder anderen Musik, zu einem anderen Text dann auch den richtigen Ton zu treffen. Also nicht nur den gesungenen Ton, sondern auch den erzählenden Ton auf jeden Fall.
Wenn Sie so viel unterwegs sind, dann treffen Sie ja auch immer wieder auf die gleichen Orchester und die gleichen Dirigenten wie die NDR Radio Philharmonie und Andrew Manzi. Wie ist das für Sie?
Das ist natürlich immer eine schöne Begegnung, wenn man sich wieder trifft. Also es gibt, weil ich jetzt doch schon einige Jahre im Geschäft bin, wenige Unbekannte, sage ich jetzt mal. Also in jeder Produktion kenne ich mindestens die Hälfte von Leuten, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Nicht unbedingt in dieser Konstellation, also NDR Radio Philharmonie. Da habe ich diese Madame Silberklang auch mit denen mal gemacht und den Sommernachtstraum von Mendelssohn, Bartholdy. Und Andrew Manzi habe ich erst im letzten Jahr getroffen zu Beethovens 9. in München. Alte Bekannte trifft man immer wieder.
Da werden sicherlich Erinnerungen wach gleich im dritten Satz der ersten Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit der NDR Radio Philharmonie und Andrew Manzi. Die NDR Radio Philharmonie unter der Leitung von Andrew Manzi mit dem dritten Satz aus der ersten Sinfonie C-Dur Opus 21 von Ludwig van Beethoven. Die NDR Radio Philharmonie wird unseren Gast begleiten, die Sopranistin Christiane Karg, bei 1001 Nacht, zwei wunderschönen Nächten in Kiel und in Lübeck am 25. und am 26. August im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Wir aber hören gleich, Frau Karg, ein Lied von Clara Schumann. Liebeszauber heißt das Lied, was wir ausgesucht haben von Clara Schumann. Kann man in so ein Lied ganz besonders seine eigenen Erfahrungen hineinlegen?
Man muss in jedes Lied seine eigenen Erfahrungen reinlegen. Und wenn man keine hat oder sich nichts vorstellen kann, dann darf man das Lied nicht singen, meiner Meinung nach. Also gerade Schumann zum Beispiel, Frauenliebe und Leben von Robert Schumann, das ja auch mit Clara eng verbunden ist. Manche sagen, dass sie mit dem Text zum Beispiel gar nichts anfangen können, dass der Text sehr altmodisch ist. Und dann finde ich, wenn man sich nicht mit dieser Person identifizieren kann, dann darf man das auch nicht machen. Weil es gibt so viel und man kann sich andere Dinge aussuchen und man muss nichts nehmen, was einem wirklich widerstrebt.
Wo haben Sie Clara Schumann für sich entdeckt?
Ich glaube, in der Kombination mit Robert Schumann in den Myrten. Also in dieser Zwiesprache, in diesem wunderbaren Zyklus, den sie sich gegenseitig geschrieben haben. Und das habe ich auch mal mit einem Sänger gemacht, also dass wir uns die Gedichte sozusagen gegenseitig zugesungen haben. Und das ist ganz spannend. Also auch wenn man es in der Rollenverteilung singt, was dann so entsteht. Und dann haben wir auch ein Programm zum Beispiel mit Briefen gemacht. Da haben wir dann Briefe der beiden gelesen. Noch mit Johannes Brahms auch in Verbindung. Also da gibt es einfach so viel zu entdecken. Und das ist ein sehr spannendes Paar.
Die beiden haben sich ja wunderbare Briefe geschrieben. Eva Weisweiler hat diesen Briefwechsel veröffentlicht. Finden Sie das richtig, dass man sowas Intimes im Nachhinein veröffentlicht?
Ich denke, wenn es so lange zurückliegt, dann kann man das schon machen. Und es ist ja auch so, dass man sehr viel über die Personen hinter dem Künstlersein kennenlernt. Deswegen finde ich es schon sehr wichtig, dass man das dann auch publik macht. Und ja, es sind ja nicht Dinge dabei, die man jetzt nicht lesen darf. Also ich denke, es ist natürlich Intimität, aber in einem wunderbaren Rahmen und immer noch sehr ästhetisch.
Schreiben Sie noch Liebesbriefe, Frau Karg?
Leider schreibe ich überhaupt keine Briefe, auch keinen Liebesbrief. Was wir heute schreiben, ist vielleicht eine SMS. Leider nicht. Also manchmal eine Danksagungskarte oder so. Also das kommt dann schon mal vor, dass ich mich da bedanken muss. Und dann schreibe ich auch gerne was handschriftlich, aber sehr, sehr selten. Wir schreiben nicht genug, wir lesen nicht genug, wir sind zu viel Zeit am Computer. Mich eingeschlossen, leider.
Ich habe einen Brief mitgebracht, den hat der 27-jährige Robert Schumann an Clara geschrieben, Clara Wieck, genau einen Monat vor ihrem 18. Geburtstag. Mögen Sie uns den vorlesen?
Sehr gerne. Am 13. August 1837. Sind Sie noch treu und fest? So unerschütterlich ich an Sie glaube, so wird doch auch der stärkste Mut an sich irre, wenn man gar nichts von dem hört, was einem das Liebste auf der Welt. Und das sind Sie mir. Tausendmal habe ich mir alles überlegt und alles sagt mir, es muss werden, wenn wir wollen und handeln. Schreiben Sie mir nur ein einfaches Ja, ob Sie Ihrem Vater gerade an Ihrem Geburtstage, zum 13. September, einen Brief von mir selbst geben wollen. Er ist jetzt gut gegen mich gesinnt und wird mich nicht verstoßen, wenn Sie noch für mich bitten. dies schreibe ich gerade am Tag Aurora. Wäre es, dass uns nur eine Morgenröte noch trennte. Vor allem halten sie fest daran, es muss werden, wenn wir wollen und handeln. Von diesen Briefe sagen sie gegen niemanden. Es könnte sonst alles verdorben werden. Vergessen Sie also das Ja nicht. Ich muss erst diese Versicherung haben, ehe ich an etwas Weiteres denken kann. Alles dies meine ich aus voller Seele so, wie es dasteht, und unterschreibe es mit meinem Namen. Robert Schumann.
Die Liebe saß als Nachtigall im Rosenbusch und
Christiane Karg ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Das war der Liebeszauber aus den 6 Liedern Opus 13, die Nummer 3, komponiert von Clara Schumann. Und wir hörten sie gemeinsam mit Melke Martineau in einer Live-Aufnahme aus der Wigmore Hall. Im Dezember haben sie ihr Debüt an der Met, zuvor ihr Debüt an der Wiener Staatsoper. Das sind zwei Riesenhäuser international, das ist etwas ganz Besonderes, Aufregendes.
Das ist auf jeden Fall was Aufregendes. Also es gibt nicht mehr viele Häuser, an denen ich nicht gesungen habe, aber die Met und die Wiener Staatsoper gehören da im nächsten Jahr dazu und das ist schon, ja, ist schon ein großer Moment. Natürlich haben sich viele Freunde, viele Bekannte angemeldet, die das dann auch erleben möchten mit mir. Es ist ja ganz schön, dass da wirklich Familie und Freunde sehr teilhaben an diesem Weg, den ich da gehe, den man wirklich auch nicht allein geht. Also es ist Unterstützung von ganz vielen notwendig, dass man das so schafft, diesen anstrengenden Beruf zu machen und diese Einsamkeit auch ein bisschen zu überwinden, die dann gar nicht mehr so schlimm ist, aber es könnte sehr einsam sein. Ja, und dann reise ich da an und probe ja erstmal. Und deswegen ist es dann auch dieser Moment, das erste Mal in der Met an Abend zu singen, ist dann, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlimm oder wird nicht so schlimm sein, weil man einfach schon zuvor geprobt hat, weil man das Haus kennengelernt hat, weil ich die Kollegen schon alle kenne und auch schon Figaro mit fast allen gesungen habe. Harry Bickett, der dirigieren wird, mit dem war ich jetzt gerade auf Tournee, auch in New York, in der Carnegie Hall, auch ein Debüt dieses Jahr gewesen, mit English Concert, mit seinem Ensemble, englischem Ensemble, mit einer Händeloper. Also es sind alles alte Bekannte, wie wir vorhin schon gesagt haben, und deswegen ist dieser Moment der neuen Bühne neu, aber alles andere ist schon das Gewohnte und es fällt nicht mehr so sehr ins Gewicht.
Sie haben jetzt Wien in einem Atemzug mit der Met in New York genannt. Wien ist immer noch die Wiege der Musik.
Ja, also wenn ich in Wien bin und Wien ist auch irgendwie meine Heimat, also deutschsprachig und ich habe in Salzburg studiert, ich komme aus Bayern, deswegen, das ist nicht weit weg. Also von mir zu Hause ist Hamburg weiter weg als Salzburg oder Wien. Deswegen fühle ich mich dem Süden schon sehr zugehörig. Nichtsdestotrotz war Hamburg die schönste Stadt, in der ich jemals gelebt habe. Aber trotzdem ist es doch die Heimat der Süden eher. Und wenn ich in Wien bin, dann sind da immer so viele Freunde, so viele musikalische Bekannte. Und ich könnte an einem Abend 5 verschiedene Sachen besuchen. Also Musikverein und Konzerthaus und dann in die Staatsoper und dann unbedingt auch ins Theater an der Wien. Also es gibt immer was zu tun in Wien, jeden Abend. Es ist wirklich unerschöpflich für diese gar nicht so große Stadt. Also wenn man es mit New York vergleicht, ist es schon noch ein Unterschied. Aber ich würde schon sagen, in Europa ist es schon das Zentrum.
Welche Rolle singen Sie in Wien?
Melisande. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich nicht für Pamina oder Susanna, was ich jetzt wirklich sehr viel singe, engagiert wurde, sondern für Melisande, was ich auch schon öfter gemacht habe, in Hamburg, auch an der Staatsoper und in Frankfurt an der Oper. Eine Partie, die mir sehr am Herzen liegt und da merkt man wieder diese Affinität zur französischen Musik. Also mein Herz gehört doch dieser Musik Debussy sehr stark. Und diese Figur der Melisande ist vielleicht die schönste Figur, die ich bis jetzt singen durfte, die mich am meisten berührt hat. Zu singen ist es gar nicht so technisch anspruchsvoll. Also es kann ja auch von einem Mezzosopran gesungen werden. Aber der Gehalt dieser Persönlichkeit und dieser Figur ist unglaublich und auch unerschöpflich. Und die darf man auch, umso mehr man liest, umso weniger weiß man. Und die darf man auch nicht zu sehr greifen.
Kann das sein, dass Ihnen das Zarte, das doch sehr dramatisch ist, sehr liegt? Gerade wenn ich jetzt von dieser Figur auf Sie schließe, äußerlich sehr zart, aber innerlich toben die dramatischen Kämpfe?
Ja, vielleicht fühle ich mich auch ein bisschen als Melisande. Ich meine, ich bin nicht sehr groß. Ja, also mit dieser Melisande kann ich mich einfach sehr identifizieren.
Sie haben so von Hamburg geschwärmt. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie war die Zeit für Sie im Opernstudio in Hamburg? Wie haben Sie das erlebt?
Es war eine tolle Zeit. Und das Komische ist, dass ich habe wirklich kleine Sachen gesungen. Die Modistin im Rosenkavalier und den Pagen Rigoletto. Der Norden hat mich nie vergessen. Und ich bin da so angekommen, was ich in Bayern und bei mir zu Hause in München mir lange, lange erarbeiten musste und vielleicht auch nie so geworden ist wie der Norden. Also das war unglaublich und ist unglaublich, wie viele Leute immer sich noch erinnern an doch, jetzt sind es fast 10 Jahre, die ich dort weg bin, dass ich da nie vergessen wurde. Und das verbindet mich einfach wahnsinnig. Und ich habe immer nach wie vor noch Freunde an der Hamburgischen Staatsoper. Erst vor kurzem war ich da, um einen guten Freund, den Geschäftsführer der Hamburgischen Staatsoper, Detlef Meyer-Johann, zu verabschieden. Und dann war ich plötzlich wieder in der Staatsoper und alle kommen, Christiane, was machst du denn da? Und kommst du wieder? Und plötzlich war es so, als wenn ich nie weg gewesen wäre. Also das ist schon eine Verbindung zum Haus, die ich gar nicht mehr so vermutet hätte und die plötzlich wieder da war. Und ich freue mich, dass ich sagen kann, dass ich in den kommenden Jahren wieder nach Hamburg kommen werde.
Wunderbar, wir freuen uns sehr darauf, ob in der Oper oder im Lied. Sie können das Drama auf kleinstem Raum auf den Punkt bringen. Dafür haben Sie auch ein Echo bekommen für Ihr Programm mit dem Titel Szene. Einen Titel aus diesem Programm haben wir jetzt mit dem Ensemble Arcangelo und Jonathan Cohen. Ein Titel von Wolfgang Amadeus Mozart. Was müssen Sie da auf den Punkt bringen? Was ist das Drama?
Die Idee von dieser CD Szene, Scene oder Schäne, mit Ausrufezeichen bitte. Der Titel, ich habe den wirklich also mir lange überlegt und ich dachte, da muss ein Ausrufezeichen dahinter, weil es laut sein muss. Da geht es um ganz Essentielles auf dieser CD. Und das ist auch dieses Cover, wenn man es anguckt, also es ist eine sehr gebrochene Person, die da vorne auf dem Cover, also ich als gebrochene Person, eine Fotografie, die da drauf ist. Es geht um kleine, aber abgeschlossene, vollständige Szenen aus dem Konzertbereich, die total unterbelichtet sind, denn im Konzert werden oft Opernarien musiziert, die eigentlich für die Oper komponiert wurden. Aber diese Arien und Szenen, die sind wirklich für den Konzertbereich komponiert worden. Und deswegen sind die so in sich eine geschlossene Sache. Und mit Rezitativen, also mit Sprechgesang und dann wieder mit Arien ineinander verflochten, alles große Stücke, also sind alles relativ lange Stücke. Ich glaube, es sind auf der CD, ich glaube, nur 6 oder 7 Nummern drauf. Also in sich eine abgeschlossene Gefühlswelt. Es geht durch eine ganze Welt. Also es ist ein ganzer, von einem kleinen Gedanken in dieser Person ein Unmut, ein Misstrauen, da geht es dann in die große Aufgewühltheit und die große Wut in der Arie zum Beispiel. Also da wird alles geboten auf engstem Raum, alle Emotionen.
In der Arie Misera dove son, Fulvia beklagt den Tod ihres Mannes Ezio, verflucht ihren Vater, der die Schuld daran trägt und wünscht, dass ein Blitz sie töte.
Das war die Konzertarie Misera dove son, a non son io che parlo. Und ich, Christiane Karg, durfte singen mit Arcangelo, dem Ensemble von Jonathan Cohen.
Christiane Karg, heute in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie singen sowohl alte Musik als auch Lied, als auch Oper. Wem geben Sie wann den Vorzug oder versuchen Sie abzuwechseln?
Ich gebe dem Vorzug, der gerade dran ist. Also ich denke, so ein Terminplan ist ja was sehr Komplexes und wir planen sehr weit im Voraus. Die Oper plant wohl am längsten, weil es einfach das größte Gebilde ist und am meisten Leute hängen an dieser Kunstform dran. Deswegen sind es vor allem die Opernauftritte, die den Kalender schon ein bisschen strukturieren und dann versucht man natürlich, Liederabende unterzubringen, Konzerte unterzubringen. Liederabende sind wohl ja, von den Tagen, die leichtesten, weil es immer nur ein Tag oder 2 Tage Anreise, Konzert und Abreise sein muss. Aber es geht nicht immer nur ein Liederabend, weil das ist so wahnsinnig viel Arbeit, ein Liederabend, den ich immer auswendig singe, eigentlich zu lernen. Deswegen versuche ich jetzt auch immer so eine kleine Tournee oder so eine ganze Reihe von Liederabenden zusammen aufzuführen.
Sie sind Profisängerin. Sagen Sie, sprechen morgens nicht vor 9 Uhr, singen nicht vor 10 Uhr?
Also vor 9 Uhr wird normalerweise nicht gesungen, gesprochen auf jeden Fall. Und wenn es sein muss, beginnt, letzte Woche war auch eine Probe um 9 angesetzt, dass man die Probe um 10 beginnen konnte, muss man um 9 eine Verständigungsprobe machen mit dem Dirigenten. Also ich glaube, so eng kann man das nicht sehen. Und wir müssen oft Dinge tun, die einem nicht so angenehm sind. Und ich stehe nicht so gern früh auf und muss trotzdem manchmal einen Flieger, den ersten um 6.30 Uhr kriegen.
Was tun Sie für Ihre Stimme, für Ihren Körper? Begrüßen Sie den Tag mit Yoga?
Nein, leider nicht. Den sollte ich mit Yoga begrüßen. Ja, ich wünschte mir mehr Zeit, dass ich öfter schwimmen gehen könnte zum Beispiel. Also Schwimmen ist so mein Hobby. Aber natürlich am Konzerttag zum Beispiel kann ich nicht schwimmen, weil das Chlor einfach nicht so gut ist für die Stimme. Und im Moment sind so viele Konzerte gewesen, dass ich gar keine Zeit hatte zwischen den Tagen, dann schwimmen zu gehen. Also es bleibt auf der Strecke, obwohl mir das sehr, sehr gut auch für den Atem, für den Gesangsatem tut. Ich gehe sehr gern spazieren und ich brauche die Natur unglaublich, um abzuschalten. Ich höre dann auch keine Musik, ich gehe nicht mit Kopfhörern raus. Ich möchte gern die Umwelt wahrnehmen. Und wenn es auch ein lärmendes Auto ist, das sind einfach die Geräusche unserer Zeit, dann möchte ich das auch wirklich aktiv erleben und nicht zugedröhnt. Musik habe ich sowieso den ganzen Tag. Also ein bisschen Ruhe. Und so was drumherum passiert, das möchte ich gerne hören und mich da auch ein bisschen inspirieren lassen.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Christiane Karg.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Die aktuelle CD heißt Parfum, ein Album, das von innen heraus betört mit einer Stimme, die von träumerischen Nebelschwaden bis zu Blitzschlägen alles in unserer Vorstellung wecken kann. Christiane Karg wird uns verführen mit Tausend und einer Nacht beim Schleswig-Holstein Musikfestival am 25. August in Kiel im Schloss und am 26. August in Lübeck in der Musik- und Kongresshalle. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Margarete Zander.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.